Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Eine Studie kommt zum Schluss. Die Kosten für die Langzeitpflege verdoppeln sich bis in 20 Jahren auf rund 18 Milliarden Franken. Ein internationaler Test belegt, die Schweizer Straßentunnels sind gut und sicher. Eine Volksinitiative verlangt, Gewinne aus Glücksspielen sollen ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. Experten befürchten, der Parteiausschluss der Bündner SVP könnte ein langes juristisches Hickhack nach sich ziehen, fragt sich, wem es nützt. Das Dach über der Schweiz, die Luftwaffe sichert von oben, doch das Material ist veraltet. Neue Kampfjets braucht das Land. Luftwaffenchef Walter Knutti sagt im Tagesgespräch um 13 Uhr, warum. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Roger Brändlin.
In der Schweiz sind immer mehr Personen über längere Zeit auf Pflege angewiesen. Das Bundesamt für Statistik warnt deshalb erneut vor den explodierenden Kosten in der Langzeitpflege. Bis zum Jahr 2030 würden sich die Ausgaben für Langzeitpflege mehr als verdoppeln, auf rund 18 Milliarden Franken pro Jahr und damit auf fast 3% des Bruttoinlandproduktes. Der Hauptgrund für diese Entwicklung liegt laut den Statistikern darin, dass die Schweizerinnen und Schweizer immer älter werden. Damit der Kostenanstieg gebremst werden könne, brauche es mehr gesundheitliche Prävention bei alten Menschen sowie eine starke Förderung der Heimpflege Spitex. Die Spezialkommission des Ständerats hat dem Bundesrat die Unterstützung für die politischen Ziele und Projekte der nächsten 4 Jahre zugesagt. Sie fordert aber, dass das bundesrätliche Programm in einigen Punkten ergänzt wird. So will die Kommission etwa, dass die Polizei im Alltag präsenter auftritt und so für mehr Sicherheit sorgt. Zudem soll der Ersatz der Atomkraftwerke Betznau und Gösgen eingeleitet werden. Die sozialdemokratische Partei, die SP, wirft den bürgerlichen Parteien Untätigkeit in der Finanzkrise vor. Sie wollten die Misere der Grossbanken unter den Tisch kehren, weil sie von diesen jährlich Hunderttausende von Franken an Sponsorengeldern erhielten. Die SP ist sich sicher, dass sich die UBS und die Credit Suisse in einer gefährlichen Lage befinden. Deshalb müsse gesetzlich verfügt werden, dass die sichersten Sparten einer Bank nicht für das schlechte Abschneiden der risikoreichen Sparten bezahlen müssten. Die SP fordert auch eine schärfere Überwachung des Finanzmarktes. Der islamisch motivierte Terrorismus ist die größte Bedrohung für die innere Sicherheit der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Dabei konzentriert sich der islamisch motivierte Dschihadismus in der Schweiz auf die Propaganda, die Logistik und die Finanzierung von Terrorzellen im Ausland. Wie es im Bericht weiter heißt, gefährde der schweizerische Rechts- und Linksextremismus die innere Sicherheit nur punktuell und lokal. Die Initianten der Volksinitiative mit dem Titel «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls» können mit der Unterschriftensammlung beginnen. Die Bundeskanzlei hat das Begehren geprüft. Die Initiative soll erreichen, dass der Bund die Gewinne aus Lotterien und Wetten ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zuführt. Damit soll der Fortbestand der gemeinnützigen Lotterien gesichert werden. Das Initiativkomitee wird vom Präsidenten der Lotterie Romande angeführt. Nach den turbulenten 1. August-Feiern der letzten Jahre soll in diesem Sommer auf dem Rütli eine würdige Feier ohne großes Spektakel stattfinden. An der diesjährigen Bundesfeier gehe es um Inhalte und nicht um Personen. Das sagte Annemarie Huber-Hotz, die Präsidentin der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, die das Rütli verwaltet. Die Rede wird der Urner FDP-Regierungsrat Josef Dittli halten. Aus Sicherheitsgründen werden in diesem Jahr am 1. August nur 2000 Personen aufs Rütli zugelassen. Die Schweizer Straßentunnels haben im jüngsten Sicherheitstest der europäischen Automobilverbände fast ausschließlich gut abgeschnitten. Der San Bernardino-Tunnel ist nach der Sanierung gar in die Top-Klasse aufgerückt. Konkret zeichne er sich nun unter anderem durch ausreichend breite Fahrspuren, Pannenbuchten und eine gute Beleuchtung aus. Im letzten Jahr wurden über 30 Tunnels in 11 Ländern unter die Lupe genommen, davon 5 in der Schweiz. Am schlechtesten schnitten erneut die italienischen Tunnels ab. Der Westschweizer Stromkonzern EOS hat seinen Reingewinn im letzten Jahr massiv gesteigert, um fast 60% auf knapp 90 Millionen Franken. Der Umsatz stieg um knapp 20% auf 2,2 Milliarden. EOS begründet die Steigerung einerseits mit dem optimalen Management der Wasserkraftanlagen, andererseits mit guten Preisen, die für Strom in Spitzenzeiten erzielt wurden. Der Stromkonzern hat weiter angekündigt, in den nächsten 5 Jahren 900 Millionen Franken in den Ausbau von Kraftwerken und Leitungen zu investieren. Wegen der internationalen Kreditkrise will die zweitgrößte britische Bank, die Royal Bank of Scotland, 24 Milliarden Franken neues Kapital suchen. Gleichzeitig gab das Unternehmen neue Abschreibungen in der Höhe von 12 Milliarden Franken bekannt. Das ist die bisher höchste Summe einer britischen Bank. Bereits vor 2 Monaten hatte die Royal Bank of Scotland rund 3 Milliarden Franken abgeschrieben. Ferner kündigte die Bank an, sie werde ihr Versicherungsgeschäft überprüfen. Nachdem die Fluggesellschaft Air France KLM ihr Angebot für die Übernahme von Alitalia zurückgezogen hat, wird die Lage für die italienische Airline immer dramatischer. Die Aktie der Alitalia fiel am Morgen um mehr als 11%. Danach wurde der Handel an der Börse ausgesetzt. Der scheidende Ministerpräsident Prodi hat inzwischen den Ministerrat einberufen, um über die Situation und weitere Schritte zu beraten.
12.36 Uhr, Rendezvous. Da geht es zuerst um die SVP. Juristisch wird das Ausschlussverfahren der Bündner die Partei wohl noch etwas beschäftigen. Wir fragen, ob das der Partei nicht gerade recht kommt. Dann, des einen Glück des anderen auch. Eine Initiative will, dass Gewinne aus Glücksspielen solidarischer verteilt werden. Immer teurere Langzeitpflege. Jetzt braucht es pfiffige Ideen, um ältere Menschen gesund zu halten. Containerschiffe, die nicht gelöscht werden. Frankreichs Hafenarbeiter zeigen Präsident Sarkozy, was Streik heißt. Zu wenig, um aufzuholen und zu viel, um aufzugeben. Das wahrscheinliche Schicksal der Hillary Clinton in Pennsylvania. In Europa top an der Euro flop. Warum es die englischen Champions League Halbfinalisten nicht an die Euro schaffen. Und im Tagesgespräch der Chef der Schweizer Luftwaffe über Kampfflugzeuge am friedlichen Schweizer Himmel und weshalb die Schweiz neue Jets braucht. Sollte die SVP Schweiz die Bündner SVP ausschließen, dann wäre dies nicht nur undemokratisch, sondern auch rechtswidrig. Zu diesem Schluss kam gestern der Vorstand der SVP des Kantons Bern. Ein solcher Ausschluss würde Statuten und Gesetze verletzen und ließe sich folglich vor Gericht anfechten. Der Fall Wittmer-Schlumpf könnte für die SVP Schweiz also zu einem juristischen Dauerbrenner werden. Stellt sich die Frage, nützt oder schadet das der Partei? Inlandredaktor Peter Maurer.
Rudolf Joder, Berner SVP-Präsident, ist überzeugt, mit ihrem knallharten Rauswurfkurs gegen die aufmüpfigen Bündner ist die Mutterpartei, die SVP Schweiz, definitiv auf dem Holzweg.
Das ist eine unheilvolle Geschichte ohne Ende.
Zumal gegen einen Ausschlussentscheid geklagt werden kann, wie der Zürcher Professor und Vereinsspezialist Peter Breitschmidt bestätigt.
Der Ausschluss eines Mitglieds durch einen Verein und politische Parteien sind Vereine, kann angefochten werden. Das ist ein eherner Grundsatz des Zivilgesetzbuches.
Und ein solches Verfahren würde über mehrere Gerichtsinstanzen führen und nicht bloß 2-3 Monate dauern.
Ich nehme an, das wären die bernischen Gerichte in mutmaßlich 2 Instanzen und letztlich das Bundesgericht. Ich würde eher von Jahren sprechen, auch wenn das natürlich ein beträchtliches öffentliches Interesse gibt, dass das zügig behandelt wird.
Ein jahrelanger Rechtsstreit also mit einem ungewissen Ausgang. Ganz schlecht, sagt der Berner SVP-Chef Rudolf Joder.
Die Partei nimmt großen Schaden, wenn diese Diskussion in dieser Intensität noch lange weitergeführt wird.
Stimmt das wirklich? Schwierige Frage, antwortet Politologe Hans Hirter.
Weil wir haben praktisch keine solche Entscheide bisher gehabt, aber zum einen ist es zu sagen, auch negative Propaganda ist immer Propaganda, das heißt die SVP wird im Gespräch bleiben.
Und zweitens kommt es jetzt darauf an,
was die SVP-Leitung mit dieser Bündnerpartei macht, ob sie zum Beispiel die Delegiertenversammlungen rauswirft, also wie sie mit ihnen umgeht. In der Zwischenzeit, weil ein solches Verfahren kann ja, wenn es bis vor Bundesgericht geht, kann das über Jahre dauern. Und in der Zwischenzeit muss natürlich ein Modus vivendi gefunden werden, wie die SVP-Leitung den Parteiausschluss dann praktisch vollziehen wird. Und da wird sie sich kaum um das juristische Urteil kümmern.
Entscheidend sei, betont Politologe Andreas Lattner seinerseits, auf welchem Feuer dieser Konflikt künftig gekocht werde.
Wenn es low profile einfach so weiterläuft, dann wird man mit der Zeit auch ein bisschen vergessen, worum es wirklich geht. Wenn aber der Konflikt weiter bewirtschaftet wird von der Partei, dann kommt es darauf an, wer stärker in der Partei ist, wo die Präferenzen liegen.
Und wie die Mehrheit des Parteivolks denkt, ergänzt Hans Jetter.
Die Basis wird einerseits natürlich sicher denken, das ist gut, dass jetzt unsere Partei das durchzieht, das geht die Richtung gar nichts an, das ist unsere Partei, ich würde mal sagen, das ist der harte Kern der SVP, aber auch der Mehrheitskern. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass das die Partei in dem Sinn ein bisschen nicht zusammenschweißt, aber zusammenhält, weil ja die Gegner eines Ausstoßes sagen können, das ist noch nicht alles gegessen, das ist vielleicht eben noch, wird das wieder rückgängig gemacht.
Die SVP Schweiz sei zwar in der Tat in einer schwierigen Lage, erklärt Andreas Lattner, aber in der Politik gäbe es immer verschiedene Möglichkeiten, wie man sich aus solchen Situationen retten könne.
Man kann mit dem Kopf durch die Wand, man kann weiterkämpfen, wie wenn das das Wichtigste für die Partei wäre. Man hat aber auch die Möglichkeit, den Konflikt einfach gemäß den Statuten, gemäß den rechtlichen Vorgaben für die Partei auch abzuwickeln. Gelingt es der Partei zu zeigen, dass im Prinzip die parteiinterne Demokratie spielt, dass die verschiedenen Positionen vorgebracht werden können, über die dann auch diskutiert wird, dann denke ich mir, ist der Konflikt gar nicht so problematisch, unabhängig davon, wie er dann letztlich auch ausgeht.
Sagt der Politologe Andreas Lattner im Beitrag von Peter Maurer. Glücksspiele lassen viele Menschen träumen. Es sind Träume von Reichtum und Wohlstand. Nur, es sind die Kantone, die AHV und private Casinobesitzer, die die grossen Gewinne einstreichen. Vor allem in den Kantonen fürchten nun viele, dass diese Gelder, die den sogenannten Lotteriefonds zufließen, künftig ausbleiben könnten. Eine neue Initiative soll darum die lukrative Einnahmequelle der Kantone verteidigen. Dieter Kohle.
Die 19 Casinos in der Schweiz sowie die beiden Lotteriegesellschaften Swisslos in der Deutschschweiz und die Lotterie Romande in der Westschweiz sind richtige Milchkühe. Sie liefern zusammen derzeit rund 1 Milliarde Franken an die öffentliche Hand ab, Tendenz steigend. Es läuft also wie geschmiert und trotzdem wird jetzt eine Volksinitiative mit der Bezeichnung «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls» gestartet. Was läuft also schief? Die Frage geht an Ruth Lüthi, ehemalige Freiburger Regierungsrätin und eine der Co-Präsidentinnen des Initiativkomitees.
Im Moment läuft es noch gut, aber wir sind unter Druck, dass die Gewinne eher an Private gehen sollen. Und dort wollen wir sagen «Stopp». Dieses Geld soll weiterhin für das Gemeinwohl zur Verfügung stehen.
Der Druck kommt vor allem aus dem Ausland. Internationale Internetwetten und Lotterien feiern große Erfolge. Dagegen kann aber eine Schweizer Volksinitiative nichts ausrichten. Das gestehen auch die Initianten freimütig ein. Doch sie wollen mindestens verhindern, dass innerhalb der Schweiz der Glücksspielbereich weiter privatisiert wird, so wie es teilweise mit der Zulassung der privaten Spielcasinos geschehen war. Jörg Schild, Altregierungsrat auch er von Basel-Stadt und heute Präsident von Swiss Olympic, einer Institution, die hauptsächlich von Lotteriegeldern finanziert wird, er sagt, wehret den Anfängen.
Wenn wir hier nicht reagieren, das weiß ich von früher her von Lotterien, dann droht uns dem Sport die wichtigste Finanzquelle verloren zu gehen.
Und reagieren heißt per Initiative festschreiben, dass erstens die heute bestehenden privaten Spielcasinos noch höhere Steuern abliefern sollen und zweitens, dass der ganze Lotteriebereich neu ausschließlich von den Kantonen selber geregelt werden soll und nicht mehr vom Bund. Damit würde die heutige Monopolsituation von Swisslos und der Lotterie Romande faktisch gestärkt. Ruth Lüthi von der SP dazu.
Ich glaube nicht, dass einfach in diesem Feld Konkurrenz notwendig ist. Vor allem, wenn es Konkurrenz ist für die Verwendung der Gewinne. Das wollen wir verhindern.
Dass die Sozialdemokratin nicht unbedingt den Wettbewerb sucht, ist nachvollziehbar. Wie bringt aber der freisinnige Jörg Schild die neuen staatlichen Eingriffe der Initiative mit seiner politischen Gesinnung überein?
Ich bin mir bewusst, dass das in einem gewissen Sinne meiner Grundeinstellung widerspricht. Aber man kann nicht einerseits sagen, wir machen keinen Staatssport und dann nimmt man die wichtigste Welle dem Sport weg. Und es geht nicht nur um den Sport, es geht auch um die Kultur, es geht auch um soziale Bereiche und auch in meiner 14-jährigen Tätigkeit in Basel. Wir hätten manches Projekt nicht unterstützen können in diesen Bereichen, wenn wir den Lotteriefonds nicht gehabt hätten.
Die Unterschriftensammlung läuft nun an. Kritik wird von Seiten der Spielcasinos kommen, die mehr zur Kasse gebeten werden sollen. Unterstützung kommt sicher von all den vielen kleinen und großen Projekten und Institutionen, die von den kantonalen Lotteriefonds immer wieder unterstützt werden.
Die Kosten in der Langzeitpflege explodieren in den nächsten 20 Jahren. Eine neue Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums zeigt, dass sich die Kosten für Altes- und Pflegeheime sowie Spitex-Dienste bis im Jahr 2030 um mehr als das Doppelte auf rund 18 Milliarden Franken steigen könnten. Dass die Kosten explodieren werden, ist nicht neu. Doch in der letzten Studie ging man noch von 15 Milliarden aus. Bei mir im Studio ist jetzt Inlandredaktorin Monika Binotto. Weshalb steigen die Kosten denn jetzt noch mehr?
Man geht unterdessen von einer höheren Lebenserwartung aus. Damals vor 2 Jahren, als diese Studie die erste erschien, nahm man noch an, dass die Leute bis 2030 ein Jahr älter werden. Jetzt geht man davon aus, dass sie 3 Jahre älter werden und das macht einen großen Unterschied. Man wird viel mehr Pflegeheime brauchen, man wird mehr Leute brauchen, die die Leute betreuen. Und man weiß heute auch, dass es bis im Jahr 2030 doppelt so viele 80-Jährige haben wird wie heute. Das heißt also, es gibt einen massiven Anstieg.
Heißt es in dieser Studie auch irgendwie, wie man diese Kosten in den Griff kriegen kann?
In den Griff kriegen wirklich kann man sie nicht, aber man könnte einen Teil dieser Kosten einsparen, im besten Fall 4 Milliarden Franken, und zwar über 2 Möglichkeiten. Die eine wäre, mehr zu tun im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung, darauf zu achten, dass die Leute möglichst lange gesund bleiben, dann kosten sie logischerweise weniger. Und die andere Möglichkeit wäre, dass man die Spitex weiter ausbaut, dass die Leute so länger zu Hause bleiben können, länger selbstständiger auch bleiben. Und das ist einiges günstiger, als wenn die Leute ins Heim müssen.
Jetzt haben wir eingangs gesprochen von diesen 18 Milliarden Franken. Was heißt das eigentlich? Wer bezahlt das?
Das werden wir alle irgendwie bezahlen müssen. Die Frage ist, wie wir das bezahlen. Es gibt eigentlich 3 Formen oder 3 Dinge, die hier Beiträge leisten. Das eine ist, die Krankenkassenprämien leisten einen Anteil, also wir werden dort mehr bezahlen müssen. Das andere ist, die Gemeinden, die Kantone geben Beiträge an die Heime, das heißt, über die Steuern werden wir dort dann zur Kasse gebeten. Und das dritte ist, dass die Patienten selbst Beiträge bezahlen. Und hier ist man nun im Moment daran, um Lösungen zu ringen. In der Sommersession soll dann feststehen, wer wie viel daran zahlt. Das Spannungsfeld ist, man will die Menschen nicht verarmen lassen, wenn sie in ein Heim müssen, dass sie da bezahlen müssen, mehr bezahlen müssen, als sie eigentlich können. Und gleichzeitig kann man auch nicht einfach die Krankenkassenprämien und die Steuern explodieren lassen. Aber diese 14 Milliarden oder 18 Milliarden, je nachdem, wird man irgendwie aufbringen müssen.
Und alle müssen sich daran beteiligen. Das waren Informationen von Monika Binotto. Als Reformer ist er angetreten und auch nach einem Jahr im Amt sieht sich Frankreichs Präsident Sarkozy nach wie vor in dieser Rolle. Dies, obwohl er nur ein Mini-Reformchen zustande brachte, als er im letzten Herbst das Rentensystem der Eisenbahner umbauen wollte. Jetzt nimmt sich Sarkozy die staatlichen Hafenarbeiter vor. Doch auch hier lässt der Protest nicht auf sich warten. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Zu Dutzenden liegen die Tanker und Containerschiffe nicht am Quai in den Hafenbecken, sondern im sogenannten Mouillage, aufgereiht in der Wartezone vor dem langen Küstenstreifen, der sich von der Marseiller Altstadt bis an den Rand des Rhône-Deltas in der Camargue hinzieht. Denn seit letzter Woche wird wieder mal gestreikt, im größten Meerhafen Frankreichs, manchmal nur nachts, manchmal den ganzen Tag. Betroffen von Sarkozys Reform sind alle sogenannten autonomen Häfen des Landes, von Le Havre bis Saint-Nazaire. Doch im heißblütigen Süden ist auch diesmal die Opposition wieder am härtesten.
C'est encore une grève. On a déjà vécu ce scénario deux fois, en 2005, en 2007.
Ein Spediteur rechnet im französischen Fernsehen die Millionenverluste der letzten Arbeitskämpfe vor und befürchtet, dass sich der Streik abermals in die Länge ziehen könnte. Auf beiden Seiten werden unterdessen die Drohkulissen aufgebaut. Im Hafenteil Fos-sur-Mer sind die größten Raffinerien des Landes und es wird bereits gewarnt vor allfälligen Engpässen beim Benzin. Die Belegschaft protestiert gegen den neuesten Anlauf, den Beamtenstatus der Kranarbeiter in Frage zu stellen, sagt ein Sprecher der mächtigen Gewerkschaft CGT. Sarkozy sieht tatsächlich vor, die Abfertigung der Container an den Terminals vollständig den privaten Unternehmen zu übertragen. Bereits seit einem Jahrzehnt haben die Verantwortung für die ehemals ebenfalls beamteten Hafenarbeiter, doch bis jetzt müssen sie fürs eigentliche Löschen auf den staatlichen Dienst zurückgreifen, der die Kranarbeiter beschäftigt. Und das soll sich jetzt ändern, denn mehr Flexibilität sei dringend nötig, argumentiert die Regierung, um die französischen Häfen endlich für die Konkurrenz zu rüsten. Die Handelskammer führt Statistik. Noch vor 20 Jahren war Marseille der größte Containerhafen im Mittelmeer. Heute ist es längst überholt von der Konkurrenz, nicht nur in Barcelona und Genua. Pro Stunde und Schiff schaffe Marseille gerade mal 50 Kranbewegungen, während die größten Häfen Europas, Hamburg oder Rotterdam, locker das Doppelte leisteten. Dass Marseille ständig Marktanteile verliere, liege freilich vor allem daran, dass viel zu wenig investiert worden sei, argumentiert der Gewerkschafter. Doch die Reform sieht durchaus auch Investitionen vor. Außerdem, sagt der Hafendirektor von Marseille, seien die Angestellten nicht gefährdet.
Le personnel sera pris en compte et sera protégé dans le cadre de contrats.
Der Staat verlange Beschäftigungsgarantien von den privaten Betreibern. Vorgesehen sei außerdem, dass die Kranarbeiter, falls sie ihre Stelle verlieren, anderswo aufgenommen würden, in dem Teil des Hafens, der staatlich bleibe. Doch das reicht den Gewerkschaften nicht als Garantie, die von einem weiteren neoliberalen Angriff auf die Arbeitnehmerrechte sprechen und einer weiteren Demontage des öffentlichen Dienstes. Nach dem Bummelstreik der letzten Tage wollen sie morgen wieder eine vollständige Hafenblockade durchführen. Dies in der vorerst noch vagen Hoffnung, Sarkozys Reform, die morgen von der Regierung verabschiedet werden soll, doch noch zu Fall zu bringen.
Streik in den Häfen Frankreichs, das war der Bericht von DRS Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann. Lange sah es so aus, als sei der US-Bundesstaat Pennsylvania Hillary Lands. Arbeiter, weiße Soldaten wohnen dort und das sind Wählergruppen, die Hillary Clinton wählen. Doch inzwischen ist der vermeintlich sichere Vorsprung gegenüber dem anderen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama fast wie Schnee in der Sonne geschmolzen. Heute finden in Pennsylvania Vorwahlen statt. Peter Vögeli hat sich in der Nähe von Pittsburgh bei der Stammwählerschaft von Hillary Clinton umgehört. Wie ticken die Hillary-Wähler in Pennsylvania?
Die Türglocke beim Vereinslokal 2751 der Kriegsveteranen in Westview bei Pittsburgh klingt fast, als ob die einstigen Soldaten nochmals zu den Waffen gerufen würden. Alarm. Doch drinnen herrscht Geselligkeit. Sein Urgroßvater stamme aus Bern und habe nur gerade 5 Straßenzüge weiter gewohnt als er heute, erzählt Mike Buxer, Polizeichef und Vietnam-Veteran.
My third great grandfather came from Bern, Switzerland, and he lived on a street that is about 5 blocks from where I live right now.
So sind die Menschen im Südwesten Pennsylvanias.
In southwestern Pennsylvania, the families are just so close that 70% of us live within 9 miles of where we grew up.
70% der Bevölkerung lebe keine 15 Kilometer vom Ort ihrer Kindheit entfernt. Bodenständig und harte Schale. Wer sich freiwillig zur Armee melde, solle den Tod erwarten. Dann werde er nicht enttäuscht, meint der 23-jährige Veteran Bob Cannon lakonisch.
When you sign that line, my personal opinion is expect death. If you expect death, you're never going to be disappointed. You're only going to be happy.
Fatalismus und Glaube, das ist Bob Cannons Rezept gegen Kriegstraumata, von denen laut einer neuen Studie 20% der 1,6 Millionen Irak- und Afghanistan-Veteranen betroffen sind. Und von denen gibt es viele in Pennsylvania. Die Gegend um die einstige Stahlhochburg Pittsburgh im Südwesten Pennsylvanias ist Hillary-Land. Mit 59-18% führt sie vor Barack Obama. Ähnlich ist der Vorsprung im konservativen und demografisch älteren Nordwesten und im Nordosten, zum Beispiel um Scranton, wo Hillary Clintons Vater aufwuchs und sie selbst getauft wurde. Der Ballungsraum um Philadelphia, in dem 1,5 der 4 Millionen registrierten demokratischen Wähler Pennsylvanias leben, ist dagegen Obama-Land. Der Kampf zwischen Obama und Clinton spielt sich auch im heterogenen Pennsylvania entlang der bekannten Schlachtlinien ab. Arbeiter, weiße, ältere Frauen wählen Clinton, reichere, jüngere, gebildetere und schwarze bevorzugen Obama. Der Vorsprung Clintons von einst 20% ist inzwischen auf rund 6% geschmolzen. Ein knapper Sieg Clintons wird dennoch erwartet. Das wäre zu wenig, um entscheidend aufzuholen, und zu viel, um das Rennen aufzugeben.
Aus Washington, deres Amerika-Korrespondent Peter Vögeli.
Thank you.
Rendezvous, es ist 1:04. Die Fußball Champions League geht in eine neue Runde. Im Halbfinal stehen sich heute Liverpool und Chelsea gegenüber. Morgen spielt Manchester United gegen Barcelona. Wie im Vorjahr also sind unter den besten 4 europäischen Clubmannschaften 3 aus England. Ein Riesenerfolg für die stärkste Liga in Europa. Aber weshalb sind die Engländer dann nicht an der Euro 08? Sportredaktor Freddy Unkeler.
Die englische Premier League ist die weltweit am intensivsten und besten vermarktete Liga. Sie generiert, auch mit ihrer Vermarktung in Asien, das Doppelte der Italiener und Spanier und das Dreifache der Bundesliga. Sie ist demzufolge ein Fußballerparadies und zieht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die besten Spieler der Welt an. Natürlich mit exorbitanten Löhnen. Den jungen Engländern bleibt kaum Platz in den Spitzenteams. Ihre Entwicklung wird behindert. Weil aber auch sie vom hohen Lohnniveau profitieren, suchen sie nicht den Weg ins Ausland. Sie lassen es sich zu Hause gut gehen. So sind in den Kadern der 3 Champions League-Halbfinalisten Spieler aus 17 Nationen vertreten, von Europäern über Südamerikanern hin zu Afrikanern und Asiaten. Die Engländer jedenfalls bleiben deutlich in der Minderheit. So klafft eine deutliche Lücke zwischen dem Leistungsvermögen und der kontinentalen Dominanz der Clubs einerseits und der Nationalmannschaft andererseits. Dass sich diese aber mit Weltklasse-Spielern wie John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Wayne Rooney und Michael Owen nicht für die Euro qualifizieren konnte, ausgeschieden gegen Kroatien und Russland, ist nicht nur auf die Ausländerdominanz in den Clubs zurückzuführen. Coach Steve McLaren ist es schlicht und einfach nicht gelungen, das Potenzial seiner Mannschaft abzurufen. England spielte zu wenig gut. Da bleiben die Klubberfolge allerdings ein schwacher Trost.
Sagt Sportredaktor Freddy Hunkeler.